Als ich die Predigt vorbereitet hatte, habe ich gehört, wie der Heilige Geist gesagt hat, es ist Zeit, dass ihr euer Land zurückholt. Und ich habe gedacht, wow, ja, es ist Zeit, dass ihr euer Land zurückholt. Und genau das tun wir heute Morgen. Ich habe vor kurzem einmal wieder neu 1. Mose, den Schöpfungsbericht gelesen, und es hat mich gefesselt wie niemals zuvor in meinem Leben, und ich möchte euch damit hineinnehmen und zu Beginn etliches an Text lesen, und ich werde manches überspringen, also ihr könnt einfach zuhören und gleichzeitig sehen, okay? Versucht euch wirklich vorzustellen, was Gott uns hier einfach sagt, was er getan hat. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen, und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Dann sprach Gott, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes zu trennen. Gott nannte den Raum Himmel. Es wurde Abend und Morgen. Dann sprach Gott, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kam. So geschah es. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen. Und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen. Und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter. Sonne und Mond und die Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten, Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sprach, im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen zahlreich werden. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tiere hervorbringen. Vieh, Kriechtiere, wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Nicht so sehr, weil Gott Ruhe brauchte, sondern er hat sich eher erfreut an dem, was er getan hat. Und im zweiten Kapitel, wo wir jetzt schon sind von 1. Mose, da greift Gott nochmal ein paar Details raus über die Schöpfung. Und auch die möchte ich noch mit euch lesen. Da heißt es dann, dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keine Menschen, um den Boden zu bebauen. Doch Nebel stieg aus dem Erdboden auf und bewässerte das Land. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Fluss entsprang in Eden. und so weiter. Und Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Schuf er sie und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. So, das war jetzt viel Text. Aber ich hoffe, ihr habt einfach dieses Bild vor Augen, dass Gott uns ja irgendwie, findet er es nötig, uns das wirklich im Detail vor Augen zu malen, was er am Anfang getan hat. Ja, wie einfallsreich und kreativ er wirklich die Erde für uns geschaffen hat. Gott schuf einen perfekten Lebensraum, damit die Menschen in Beziehung mit ihm da gut leben konnten. Und wenn man das so liest, dann spürt man einfach, Gott liebte, was er tat. Ja, er hat es einfach gut gemacht. Und er hat immer wieder gesagt, Mann, das ist richtig gut. Und zu den Menschen hat er gesagt, es ist sehr gut. Und Gott gab Adam und Eva und damit auch all ihren Nachkommen den Auftrag, über die Erde zu herrschen, und zwar von Anfang an. Und zwar bevor es die Sünde gab. Bei diesem Auftrag ging es nicht im militärischen Sinn um Herrschen und Unterjochen oder wieder in Besitz nehmen, sondern Gott erschuf einen Lebensraum für die Menschen. Aber nicht so, es war perfekt, aber doch nicht, sag ich mal, alles fix und fertig, sondern es war das Potenzial da für Wachstum. Und Gott hat diesen Lebensraum für die Menschen geschaffen mit genug Möglichkeiten für die Menschen, sich schöpferisch zu entfalten in der von Gott gegebenen Autorität und Art und Weise. Und mir war das lange nicht bewusst, aber ist es nicht faszinierend? Ja, du und ich, wir sind nicht auf der Erde, um dem Teufel wieder was wegzuschnappen. Gottes Auftrag an uns, an die Menschen, hatte nichts mit dem Sündenfall zu tun, sondern mit dem Leben. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Und die Basis von dem allem war die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Dafür hat er das überhaupt gemacht. Ja, könnt ihr dieses perfekte, wunderschöne Bild sehen? Könnt ihr diesen Garten Eden vor euren Augen sehen? Das Wort Eden bedeutet Freude oder es bedeutet Ort der Glückseligkeit. Ja, ist das nicht cool? Gott schuf die Erde und er schuf aber diesen speziellen Ort und in diesem Garten, da waren wirklich, da war alles perfekt. Da waren die verschiedenen Bäume, die die Früchte trugen, die Schatten spendeten und. Dieser Ort, der war einfach der perfekte Lebensraum. Und so haben Adam und Eva gelebt mit Gott in enger Gemeinschaft. Und dann kam erstmal ein Punkt. Wisst ihr, die Bibel sagt uns nicht, wie viel Zeit verging zwischen seiner Schöpfung und dem Moment, als dann die Schlange in den Garten kam. Ich glaube, dass da unter Umständen sehr viel Zeit vergangen war und dass der Feind von außen einfach beobachtet hat, nach einem Weg gesucht hat, eine Strategie sich erdacht hat, wie er letzten Endes Adam und Eva verführen konnte. Aber am Anfang war es einfach nur wirklich perfekt. Und Adam und Eva haben es geliebt und haben es gelebt. Aber eines Tages, dann war diese Sache, dass Eva ungehorsam war und diesen Apfel nahm und auch Adam davon aß. Wir kennen das. Und so kam durch diese Sünde ein Fluch über die Erde. Ja, und das, was Gott erschaffen hat und was einfach perfekt war, diese Traumwelt, die war verflucht. Und Adam und Eva mussten mit diesen Konsequenzen leben. Ja, sie verloren ihre Unsterblichkeit. Vorher waren sie unsterblich. Und sie mussten diesen perfekten Ort, den Garten Eden, verlassen und haben in gewisser Weise ein Getrenntsein von Gott erlebt, wenngleich das nicht bedeutet, dass sie keine Beziehung mehr mit ihm hatten. Aber sie mussten die Konsequenzen von diesem Fluch tragen. Ein Fluch bedeutet, dass Satan legal Zutritt hat, in dem Fall zur Erde und ihrer Schöpfung. Satan ist ein Zerstörer. Er bringt Verderben, Krankheit, Tod. Und genau das ist geschehen. Das tat er und das tut er auch heute noch. Ja, wenn ihr die Umwelt anschaut oder die Tierwelt. Wir sehen in dem allen Tod und Sterben. Und natürlich ist auch der Mensch daran beteiligt, weil Satan bedient sich ja der Menschen. Aber dann kam Jesus. Und durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus den Fluch aufgehoben. Versteht ihr? Jesus hat den Fluch aufgehoben, der durch die Sünde über die Erde kam. Wir haben als Menschen immer noch und jetzt erst recht, seit Jesus diesen Auftrag, die Erde in Besitz zu nehmen. Zuallererst mal unseren eigenen Lebensbereich. Wir haben durch Jesu Blut wieder die Autorität dazu. Wir sind immer noch im Ebenbild Gottes erschaffen. Du und ich, das sagt sein Wort ganz klar. Es ist sehr gut. Wir, jeder Einzelne von uns hier, sind ausgestattet mit schöpferischen, kreativen Fähigkeiten, übernatürlichen Fähigkeiten. Und Jesus lebt in uns und der Heilige Geist ist unser Lehrer. Wisst ihr, diese Tatsachen machen dich, wirklich jeden Einzelnen hier, zum Top-Kandidaten in dieser Welt wirklich etwas zu bewegen. Du bist nicht nur Mensch, dazu gedacht, mehr schlecht als recht irgendwie das Leben hinter dich zu bringen. Sondern Gott erschuf dich. Er erschuf dich, so wie er Adam und Eva erschaffen hatte. Mit der gleichen Faszination, mit der gleichen Kreativität, mit dem gleichen Potenzial. Du trägst das Gleiche in dir. Er hat dir seinen Atem eingehaucht. Ja, wie Adam und Eva. Du lebst, weil er dir Leben gegeben hat. Er hat dir Autorität gegeben, dich errettet, dir einen Auftrag gegeben. Und warum? Um durch dein Leben den Himmel auf die Erde zu bringen. Ganz ehrlich, das ist unser Auftrag. Und das bist du. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, was hat Gott denn für mich für einen Auftrag? Oder wie lautet dein persönlicher Auftrag, wenn es darum geht, die Erde in Besitz zu nehmen, wie die Bibel es sagt? Und erinnert euch, das hat nichts mit irgendwelchen militärischen Geschichten, Kampfgeschichten zu tun. Was sollst du mit Gott tun? Oder was will er mit dir tun? Auch die Frage, was hat Gott dieses Jahr für mich? Das sind Fragen, die wir stellen dürfen. Und ganz egal, ob wir das jetzt am Jahresanfang tun oder zwischendurch. Viel zu viele Christen, die laufen wie so ein blindes Huhn durch die Gegend. Die haben keine Ahnung, wo sie eigentlich hingehen. Außer den Himmel natürlich. Aber das ist nicht genug. Dafür sind wir nicht erschaffen. Wir brauchen Ziele und wir brauchen Visionen, wenn wir erfolgreich unseren Auftrag hier leben wollen. Und ich liebe den Schöpfungsbericht, weil ganz am Anfang heißt es nämlich, der Geist Gottes brütete oder schwebte oder bewegte, je nach Übersetzung, über dem Wasser. Ja? Die Erde, die war noch wüst und leer. Und dann heißt der Geist Gottes schwebte. Und man liest das so drüber weg und denkt, ja, da war so ein Wölkchen. Aber nein. Der Geist Gottes ist eine Person. Gott selbst schwebte, brütete über der Erde. Etwas ausbrüten. Da denkt man auch an ein Ei. Ja? Ein Ei wird ausgebrütet und was hat man dann? Ein Küken. Leben entsteht durch diesen Prozess des Brütens. Am Anfang war nichts und der Geist Gottes brütete. Das heißt nichts anderes wie, dass Gott nachdachte. Und zwar intensiv. Gott brütete über der Erde. Gott war da nicht impulsiv oder unbedacht, sondern er war höchst strategisch und er hatte einen Plan. Und als er diesen Plan hatte, als er genug nachgedacht hatte, dann sprach er. Und so erschuf er. Und wisst ihr was? Der Feind hat uns dieses Bildes beraubt. Ja, wir haben ein verzerrtes Bild davon, was es heißt, auf dieser Erde zu herrschen und zu regieren. Der Feind benutzt dieses Bild, dass wir denken, die Erde zu beherrschen, hätte irgendwie indirekt und doch konfrontativ mit ihm zu tun. Und viele Menschen, die haben Angst vor dem Teufel und sie nehmen deshalb unbewusst Abstand davon, darüber wirklich nachzudenken, dass Gott uns berufen hat, aber zu herrschen und uns die Erde untertan zu machen. Es ist Zeit, dass wir uns die Wahrheit zurückholen. Gott ist der Schöpfer und du wurdest erschaffen, genau wie er, um schöpferisch Leben freizusetzen auf dieser Erde. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, sieh, wer du wirklich bist. Du bist eine Tochter Gottes. Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Und indem du nachdenkst, was du willst, indem du nachdenkst, was Gott will, und indem du sprichst und handelst und allem anderen auch keinen Raum gibst, lebst du diese Realität. Du bist genau wie Gott ein Geistwesen. Und du bist dazu da, hier im Natürlichen, im Irdischen, Dinge in Bewegung zu bringen, durch deinen Geist. Ich will das mal praktisch machen an einem Beispiel. Denk an dein Zuhause. Und du setzt dich zu Hause vielleicht einmal hin und fängst an, wirklich darüber zu brüten und ein Gespür dafür zu bekommen, wie ist die Atmosphäre in meinem Haus? Und du guckst dir vielleicht deine Familie an und was so jeden Tag passiert und was du einfach wahrnimmst. Und du stellst fest, dass dir das oft gar nicht gefällt. Da ist vielleicht ziemlich viel Streit und Ärger und Stress. Und du fängst an, darüber nachzudenken, was du eigentlich möchtest und wo du denkst, was eigentlich richtig wäre. Und dann kommst du ziemlich schnell zu dem Punkt zu sagen, mein Haus soll eigentlich erfüllt sein. Von der Atmosphäre des Friedens, der gegenseitigen Annahme und der Liebe, der Wertschätzung untereinander. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dass du so ganz klar siehst, was du eigentlich möchtest, dann stellst du dich hin, in deinem Zuhause. Und dann fängst du an zu sprechen. Und es kann vielleicht so sein, dass du sagst, Vater, ich möchte erstmal um Vergebung bitten, wo ich in meinem eigenen Haus erlaubt habe, dass Unfriede und das Streit und das Stress irgendwie so Raum gewinnt, wo ich mit dieser Atmosphäre zusammengearbeitet habe. Da bitte ich dich um Vergebung. Und Vater, ich bitte dich, dass du die Atmosphäre hier veränderst, dass du deine Gegenwart hier freisetzt. Und ich danke dir, dass mein Haus bekannt sein wird als ein Haus des Friedens. Dass Menschen, die hereinkommen, dass sie sich lieben. Und dass Streit keinen Nährboden findet, sondern dass Streit ganz schnell aus dem Weg geräumt wird. Versteht ihr? Das ist ein Beispiel dafür, wie es laufen kann und wie es laufen soll. Und wisst ihr, wenn ich dann wirklich dieses Gute freisetze durch meine Worte, dann verdränge ich automatisch das Negative. Seht ihr das? Ich muss mich gar nicht bewusst gegen irgendwas Böses wenden. Ich kann einfach meine schöpferische Kraft, die Gott mir gegeben hat, nutzen, um das Gute freizusetzen. Es ist einfach. Aber zu oft im Leben reagieren wir nur. Ich glaube, ihr stimmt mir da alle zu. Ne? Wir leben und wir reagieren halt so auf die Dinge, die im Leben passieren. Zu oft versuchen wir, Probleme zu lösen, anstatt zu verstehen, dass wir erschaffen wurden, um zu erschaffen, um mit Visionen ein Ziel zu erreichen. Der Feind hat es geschafft, dass der Sündenfall und seine Macht in dieser Welt so unseren Blick trübt, dass wir nicht sehen können, dass das Leben wirklich wunderschön ist und dass Gott uns durch Jesus wieder in die Lage versetzt hat, wirklich Leben zu erschaffen. Wir denken, und wir denken das unbewusst, ja? Ich möchte, dass ihr es echt versteht. Wir denken unbewusst manchmal, der Feind wäre größer, er wütet ja in der Welt herum und alles ist und bleibt schlimm. Und da muss man halt irgendwie mit klarkommen und irgendwie schenkt einem Gott zwischendrin so ein bisschen übernatürliche Freude und das ist dann manchmal fast schon ein Wunder. Versteht ihr? Das ist oft die Art und Weise, wie wir leben. Ich sage nicht, dass es keine Not gibt. Ja, es gibt Not. Und wir alle leben mit Schwierigkeiten. Aber Gott hat es in unsere Hand gegeben, an so manchen Dingen etwas zu ändern. Wir müssen es nur verstehen, wir müssen es nur ergreifen und wir müssen nur uns dieses Land wieder zurückholen. Es gibt Gründe, warum wir oft wenig Erfolg haben und über ein paar möchte ich kurz sprechen. Der erste Hauptgrund, wo ich denke, warum wir oft wenig Erfolg haben, ist, wir kennen die geistlichen Gesetzmäßigkeiten nicht. Was meine ich damit? Grob gesagt, wir wissen nicht, wie es funktioniert. Überall in der Welt gibt es Gesetzmäßigkeiten, ja, in der Natur, in der Physik. Dinge funktionieren in einem bestimmten Rahmen und bestimmte Dinge sind wichtig. Also angenommen, du beschäftigst dich jetzt mit der vor dir liegenden Zeit und du hast diesen Eindruck, vielleicht so wie Emma, ja, dass dieses Jahr dein Wunder passieren wird. Oder du hast einen Wunsch, einen Durchbruch zu erleben in einem bestimmten Gebiet. Meinetwegen wünschst du dir, dass du echt durchbrichst in der Gabe der Prophetie, dass du da stärker wirst. Die Frage ist, was machst du denn jetzt damit? Viele machen an diesem Punkt den Fehler, einfach stehen zu bleiben. Und manchmal sagt man geistlich, ja, ich stehe vor Gott damit. Aber dann wartet man, betet und nichts passiert und dann ist man frustriert. Wichtig ist, dass wir etwas verstehen, nämlich wenn wir Gott um etwas bitten, wenn wir wirklich hineintreten in das Erbe, das Gott uns gegeben hat, wenn wir den Himmel auf die Erde bringen wollen, egal ob wir einen Durchbruch wollen oder ob wir auf Heilung warten oder ein Upgrade für irgendwas, wenn wir das wollen, wenn wir da hineintreten wollen, dann muss ein Austausch stattfinden. Das ist ein geistliches Prinzip. Bevor Gott uns etwas Neues geben kann, müssen wir etwas Altes loslassen. Das müssen wir verstehen. Das müssen wir bejahen. Die Bibel sagt dazu, neuen Wein gießt man nicht in alte Schläuche. Wenn ich also auf ein Wunder warte, dann muss ich losgehen, nachdem ich darüber gebrütet habe. Ja, das Nachdenken wieder. Und dann muss ich sagen, Vater, im Namen deines Sohnes komme ich zu dir und ich rufe über mein Leben aus, dass ich dieses Wunder sehen werde. Aber damit ist die Arbeit, in Anführungszeichen, nicht, dass wir es uns erarbeiten können, aber hier geht es um Prinzipien, wie Gottes Reich funktioniert. Nachdem ich soweit bin, zu sehen, was ich erwarte, was ich will, was ich brauche, und nachdem ich zu Gott gekommen bin und echt im Glauben und Vertrauen einfach diese Wahrheit freigesetzt habe, dann muss ich verstehen, dass meine nächsten Fragen lauten müssen, Vater, was muss ich denn dafür loslassen? Was möchtest du an mir verändern? Wo muss ich mein Denken verändern? Vater, wo sind denn Lügen, die ich unbewusst glaube und die mich von meinem Wunder zurückhalten? Versteht ihr? Und wenn wir das tun, in diesem Verständnis einfach zu kommen, Fragen zu stellen, dann geht der Heilige Geist mit uns los und er verändert uns, er erneuert uns. Ein Prozess kommt in Gang, in dem letztendlich ein Austausch stattfindet. Denn wenn ich im Glauben auf das Unmögliche zugehe, dann muss Gott sich mit jedem unbewussten Unglauben in mir befassen. Versteht ihr? Und es gilt auch für alles andere. Das gilt dafür, wenn du Gott begegnen willst oder wenn du ihn besser hören willst. Du musst ihn auch fragen, was du einfach loslassen musst, was er will, dass du ihm abgibst dafür. Ein weiterer Grund, warum sich Erfolg nicht einstellt, ist Ablenkung. Ja, wir haben schlicht nicht auf dem Schirm, wer wir eigentlich sind und wir vergessen es immer wieder ziemlich schnell oder wir wissen es gar nicht. Und da hilft nur eins, wir müssen umdenken lernen, wir müssen dranbleiben lernen, nicht so schnell aufzugeben. Was auch ein Riesenproblem ist, wir haben ein falsches Weltbild. Wisst ihr, Menschen ohne Gott, die sind durch und durch egoistisch, das wissen wir. Aber Menschen mit Gott, die sich von ihm nicht verändern lassen, sind auch durch und durch egoistisch. Ja, wenn Babys geboren werden, dann dreht sich aus ihrer Sicht die ersten Jahre wirklich alles um sie. Sie wollen gefüttert, umsorgt und geliebt werden. Und wenn sie was wollen, dann schreien sie. Und das ist auch alles okay. Aber ihr stimmt mir sicher zu, wenn ihr Kinder zu Hause habt und die werden größer, dann muss sich irgendwann zum Wohle aller daran etwas ändern. Ja, weil wir ja eine Familie sind. Ansonsten haben wir nämlich so eine Zweiklassengesellschaft. Dann gibt's die Arbeiter, Sklaven und die Nutznießer. Und bei uns zu Hause habe ich oft gesagt, Familie funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und das ist in der Gemeinde nicht anders. Aber wir haben von klein auf, auch in Kindergarten und Schule gelernt, ich bin wichtig. Alle haben es gesagt, die Lehrer haben es gesagt. Ich bin wichtig. Ich, meine Bedürfnisse, wieder ich. Und wenn am Schluss noch was übrig bleibt, dann wird's aufgeteilt für die anderen. Wisst ihr, ich sage jetzt nicht, dass ihr alle Egoisten seid, sondern ich will einfach, dass ihr versteht, dass wir umgeben und beeinflusst sind von einem Geist des Egoismus. Der ist in unserer Gesellschaft in einer breiten Masse vertreten. Und deshalb werden auch wir mehr oder weniger davon beeinflusst, immer wieder. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, sonst werden wir niemals Gottes Auftrag erfüllen und sein Reich auf diese Erde bringen. Wir wurden für sein Reich geschaffen, nicht für diese Erde. Und wisst ihr, Eden, der Garten Eden, das war Himmel auf Erden. Himmel auf Erden und dafür bekamen Adam und Eva einen Auftrag. Den sollten sie ausbreiten. Die Maßstäbe von Gottes Reich sind einfach ganz anders und sie sind oft entgegengesetzt den Maßstäben dieser Welt. Matthäus 6, 33 heißt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Da steht nicht, trachtet zuerst nach dir selbst und danach. Versteht ihr? Es ist wirklich, die Bibel ist oft entgegengesetzt zu allem, wozu diese Welt sagt, dass es gut ist. Und das müssen wir sehen, das müssen wir verstehen. Es ist ein Schlüssel zu verstehen, wir sollen zuerst danach trachten, dass durch mein Leben das Reich Gottes in diese Welt kommt. Dafür wurdest du nämlich gemacht, du trägst dieses Potenzial in dir. Und du fragst dich vielleicht ganz praktisch, ist es falsch, Karriere machen zu wollen? Nein, aber mach das, was du tust, in diesem Bewusstsein, dass du dadurch das Königreich Gottes ausbreitest. Es ist auch nicht unbedingt falsch, viel Geld verdienen zu wollen. Aber mach es aus der Haltung heraus, mehr Geld zur Verfügung zu haben, um wirklich Gutes zu tun, um das Reich Gottes freizusetzen. Ansonsten ist die Bibel auch dazu sehr deutlich, dass Geld schnell zum Götze wird. Aber wisst ihr, Jesus lebt nahezu umsonst in uns, wenn wir nicht lernen, kontinuierlich mit ihm zusammen uns die Erde untertan zu machen. Und das hat, ich wiederhole mich hier, aber das macht nichts, das hat zuallererst nichts mit dem Feind zu tun, sondern damit, dass es Gottes Wille ist, dass sein Reich durch uns kommt. Versteht ihr? Was uns auch noch vom Erfolg abhält. Wir leben in einer wieder göttlichen Umgebung oder in einem gottfeindlichen Umfeld. Das Problem an dieser Sache ist, dass es sich für uns normal anfühlt, in einem gottfeindlichen Umfeld zu leben. Ja, es fühlt sich normal an. Oder nicht? Das Leben fühlt sich für euch normal an. Auch dieses Leben in einem Umfeld, das wirklich feindlich gegen Gott gesinnt ist. Es fühlt sich normal an, weil es uns gut geht damit, unterm Strich. Ja? Und weil es sich also normal anfühlt, also nicht schlecht, und unser Fleisch dann sagt, alles ist doch gut, lass es doch so, wie es ist. Deswegen ist es so schwierig, anders zu leben. Aber wir müssen auch hier sehen, wir leben hier mit einer fetten Lüge. Die Bibel spricht von einem Geist der Verführung und der Täuschung. Die Bibel spricht von einem endzeitlichen, antichristlichen Geist, der die Herzen verzaubert. Und das ist genau der Punkt. Wir leben mitten in der Endzeit. Und dieser antichristliche Geist, der ist höchst aktiv. Es ist ein Geist der Täuschung und der Zauberei, der den Menschen das Gefühl gibt, es ist doch eigentlich alles gut. Aber das ist es nicht. Die Wahrheit ist, es geht uns nur dann gut, wenn wir in unserer göttlichen Bestimmung leben, ein Co-Creator dieser Welt zu sein. Gott hat uns mit schöpferischem Potenzial erschaffen und wir müssen das nutzen. Wir entreißen dem Feind dann Land, wenn wir schöpferisch tätig sind, wenn wir Leben erschaffen in einer Welt, wo Tod herrscht, wenn wir verschwenderisch sind mit Hingabe, Liebe, Freude, Großzügigkeit, wenn wir Opfer bringen. Darin und darin allein finden wir wirklich wahres Leben, finden wir Glück, finden wir Zufriedenheit. So kommt der Himmel auf die Erde. Es ist eine Lüge, dieser Zeit zu denken, ich habe keine Lust, ich habe keine Kraft oder keine Zeit, mich um andere zu kümmern. Nein, wisst ihr, wie die Wahrheit lauten muss? Ich habe keine Lust mehr, mich nur um mich selber zu drehen. Das ist die Wahrheit. Du und ich, wir wurden für mehr bestimmt. Und zwar genau in dem Alltag, wo wir drinstecken. Nicht irgendwo in irgendwelchen Projekten oder sonntags im Gottesdienst. Nein, wir wurden für unseren Alltag, für weit mehr bestimmt, für was wir leben. Wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Wäre vielleicht gut, ich sage da noch ein paar Takte dazu. Da komme ich zum Anfang zurück. Darüber brüten. Das ist einfach das Allerwichtigste. Manchmal machen Menschen diesen Fehler, diesen Schritt schlicht zu übersehen. Dann sieht man ein Problem und geht drauf los und wundert sich, warum es nicht funktioniert. Nein, darüber brüten, nachdenken. Ich habe vorhin das Beispiel genannt, mit der Atmosphäre, die zu Hause herrscht. Und dann sprechen, einfach lernen, in Autorität zu reden und zu leben. Die Bibel sagt so viel über Worte, über diese Macht, die in Worten steckt. Und habe ich jetzt nicht rausgesucht und ihr kennt die alle, aber es ist eine Realität, dass unsere Worte für weit mehr gedacht sind, wie nur zur Kommunikation untereinander. Wir lernen, in Autorität zu reden und zu leben. Am Anfang kann das sich komisch anfühlen, ganz ehrlich. Aber das macht nichts. Und wisst ihr, manchmal stehen wir in Situationen, wo ich auch gar nicht will, wo ich gar nicht weiß, wie sieht denn eigentlich das aus, was ich sehen will. Wir sehen vielleicht nur das große Problem und wissen gar nicht, wie die Lösung dafür aussieht oder die große Frage, sagen wir es mal so. Und wenn wir dann aber mit Gott reden und wirklich reden, nicht nur in unserem Herzen, sondern wenn wir anfangen, mit ihm laut über diese Dinge zu reden, auch das bringt einfach den Himmel auf die Erde, weil Gebet den Arm Gottes bewegt, weil Gebet einfach die Engel freisetzt, dass sie kommen und dass sie uns helfen, dass sie uns dienen. Ich rufe durch Worte Dinge in Existenz. Und ich erzähle euch kurz ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ganz aktuell. Ich meine, ich lebe für Erweckung. Jetzt nicht nur so, wir leben ja alle für Erweckung, sondern ich weiß einfach, das ist mein Auftrag. Und deswegen bete ich immer wieder. Natürlich. Und ich stehe vor Gott damit und ich denke drüber nach. Und das war im Frühsommer letzten Jahres, hatte ich ein paar Tage, da hat mich das so stark beschäftigt, einfach so diese Gedanken, Gott, wie wird Erweckung denn aussehen? Wie wird es sich anfühlen? Was passiert mit unserem Land, wenn du wirklich deinen Geist ausgießt? Und ich habe an die Gemeinden gedacht und habe gedacht, Gott, da muss noch so viel passieren, dass die Gläubigen wirklich aufstehen und einfach in ihrer Identität in dir leben. Und ne, so habe ich nachgedacht und mit Gott gesprochen. Und irgendwann habe ich gedacht, diese Erweckung, die kommt, die wird auch strategisch sein. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, wirklich flächendeckend Großkonferenzen in Stadien einfach zu organisieren und. Ne? Und dann habe ich angefangen zu beten, habe gesagt, Gott, sende du Leute, beauftrag du Leute. Und irgendwann habe ich gesagt, Gott, schenk du mir einfach himmlische Strategien. Also sei du mein Lehrer, schick mir Leute, die mir einfach zeigen können, was ich tun kann. Ich habe ja keine Ahnung von dem ganzen Kram, aber tu einfach irgendwas. Dann habe ich im Herbst per Zufall, in Anführungszeichen, nicht per Zufall, das war echt vom Heiligen Geist, komme ich auf Facebook auf so einen Link und da ging es um Awakening Europe, ich glaube, das kennt ihr alle, Ben Fitzgerald und all die damit zusammenhängen. Und die hatten einen Link geschaltet und zwar suchten sie Menschen, die sich von Gott berufen fühlen als Evangelist, falle ich schon mal raus. Aber sie haben gesagt, wir machen eine Awakening School. Und da sind die ganzen Leute drin, wie Ben Fitzgerald und Todd White und Daniel Kolender und. Die kommen als Gruppe zusammen und sie suchen eine Gruppe von Menschen, die einfach bereit sind, mit diesem Erbe zu laufen und die einfach wissen wollen, wie es geht. Sie wollen alle Informationen teilen, alle Erfahrungen, die sie hatten und. Also so eine Schule wollen sie veranstalten. Und man konnte sich dafür bewerben. Und ich habe das gelesen, ich habe nur gedacht, Gott, dafür habe ich gebetet, ich muss da hin. Und gleichzeitig habe ich gedacht, oh Mann, die suchen Evangelisten und ich bin keiner. Und wie gesagt, dann konnte man sich bewerben, also du kannst dich nicht anmelden dafür, sondern die wollten wirklich Gott fragen, wer ist der Richtige. Habe ich mich beworben. Erste Frage, fühlst du dich von Gott zum Evangelisten berufen? Habe ich gesagt, nein. Mit einer nächsten Frage ging es genauso weiter und ich habe einfach gedacht, Gott, ich bin jetzt sowas von ehrlich, ich werde auch keine Romane schreiben. Ich habe einfach das ausgefüllt weggeschickt und über 1000 Leute haben sich für diese Schule beworben, für 150 Plätze und ich habe einen davon bekommen. Und nächste Woche gehe ich dahin. Wisst ihr, das ist einfach eins der Dinge, die so real sind, wenn wir wirklich anfangen zu verstehen, dass wir dazu da sind, etwas zu bewegen in dieser Welt. In den kleinen und in den großen Dingen. Wenn wir anfangen, in der Autorität, die Gott uns gegeben hat, in unserer Identität als Kind Gottes, mit ihm zu reden, Dinge auszusprechen, dann geschieht etwas. Und egal, um was es geht in deinem Leben, das Prinzip ist genau das Gleiche. Wir säen damit aus. Ja, Gott hat die Erde erschaffen. Ich habe es ausführlich gelesen. Aber er hat das Potenzial für Wachstum in den Erdboden hineingelegt, verschiedene Samen. Und die würden mit der Zeit aufgehen. So war Gott schöpferisch tätig und genauso leben wir. Und manchmal dauert es, bis wir die Dinge sehen, die wir ausgesät haben. Aber wir sind dazu berufen, nicht nur auf das Leben zu reagieren, sondern zu überlegen, was will denn ich, wie es läuft. Ja, ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, da ging es darum, dass wir Einfluss auf das Wetter nehmen können und die Frau sagte dann, entweder bist du unterm Regen oder überm Regen. Und da habe ich gedacht, das ist mal irgendwie ein cooles Bild. Aber das trifft es. Oder weißt du, wenn du Heilung brauchst, wenn du gesund sein möchtest, habe ich mal in einem Buch gelesen, da hat derjenige gesagt, bevor ich für jemanden um Heilung bete, der also krank ist, frage ich ihn, kannst du dich selber in deinem Geist als gesund sehen? Und wenn derjenige Nein sagt, bete ich nicht für ihn. Das habe ich lang nicht verstanden. Aber da steckt so viel Wahrheit drin, zu diesem, dass Gott in uns schöpferische Fähigkeiten gelegt hat. Und Gott ist gut und Gott ist gnädig und manchmal heilt er einfach in seiner Gegenwart und manchmal sind Menschen da, die wirklich eine Salbung für Heilung tragen und Gott kennt unsere Herzen und er liebt uns. Aber in diesem ganzen Thema ist es einfach so, dass Gott auch möchte, dass wir reifen und wachsen. Und wenn wir ihn kennen, dann will er einfach die Dinge in unserem Leben benutzen, dass wir das Potenzial verstehen, dass wir es selber tragen. Okay? Also es ist schon ein bisschen Arbeit. Brüten kann richtig gehend schweißtreibend sein, aber es funktioniert nicht ohne. Wisst ihr, das Leben funktioniert nicht ohne. Es ist nicht schwierig. Du kannst einfach zu Hause fragen, Heiliger Geist, was kann ich denn heute Gutes tun? Und dann tust du etwas Gutes. Und wenn du etwas Gutes tust, dann vertreibt es automatisch ein Stück vom Feind, wisst ihr? Oder du kannst sagen, Heiliger Geist, wer braucht heute eine Ermutigung von mir? Die Welt ist voll von Entmutigung. Und jedes Mal, wenn wir Ermutigung freisetzen, wenn wir uns die Zeit für jemanden nehmen, dann muss Entmutigung zurückweichen. Oder zu sagen, wem soll ich denn ein prophetisches Wort geben? Jedes Mal, wenn du etwas Prophetisches von Gott weitergibst, dann entsteht Leben. Oder zu sagen, Heiliger Geist, wer braucht heute einfach eine Portion Liebe? Wen kann ich vielleicht unterwegs ganz besonders anlächeln? Für wen kann ich einen Moment innehalten, ihm meine Zeit schenken? Einfach mal fragen, hey, wie geht's dir? Es ist nicht schwierig, Reich Gottes auszubreiten in meinem Leben. Es ist ganz einfach. Wir müssen nur sehen, dass wir diese Fähigkeit haben und dass es weit mehr ist, wie nur Larifari ein paar Worte auszusprechen und ein bisschen netten Smalltalk zu halten. Sondern nutze deinen Alltag, um ganz strategisch Land einzunehmen. Und hier geht es nicht um die Dinge, die wir tun, sondern es geht darum, zu leben. So zu leben, wie Gott sich das Leben für uns gedacht hat. Wie sieht denn eine Gemeinde aus, in der jeder Einzelne aus diesem Verständnis heraus lebt? Wisst ihr, das ist echt spannend, da mal drüber nachzudenken. Ich meine, wir ermutigen ja immer wieder jeden Einzelnen, sich einzubringen und mitzuarbeiten und seinen Platz zu finden. Und das ist gut. Viele tun das, manche auch nicht. Aber überleg doch mal, so zu leben, wie Gott uns erschaffen hat, das geht doch weit über Mitarbeit hinaus, oder? Nehmen wir zum Beispiel mal einen Kindermitarbeiter. Ich meine, wir haben viele hier in der Gemeinde, weil wir viele Kinder haben. Deswegen finde ich es ein gutes Beispiel. Abgesehen davon haben wir nicht genug Kindermitarbeiter. Also vielleicht wäre das ja was für dich. Aber sagen wir, du bist einer und du arbeitest echt aus Überzeugung im Kinderdienst. Du magst Kinder und du findest es wichtig, das zu tun. Manchmal wärst du zwar lieber im Gottesdienst, aber du bringst dieses Opfer für Gott, weil du Jesus liebst und weil du sagst, das muss getan werden. Und weißt du was? Das ist echt total wunderbar, weil Gott liebt es, wenn wir Dinge für ihn tun, wenn wir Opfer bringen, wenn wir Menschen dienen. Aber stell dir doch mal vor, du fängst an, das, was du tust, aus einem anderen Verständnis heraus das zu tun. Nicht nur aus der Notwendigkeit, es muss getan werden, sondern eben aus dem heraus es zu tun, dass du im Ebenbild Gottes geschaffen wurdest. Was, wenn du anfängst, über deine Arbeit im Kinderdienst regelrecht zu brüten, nachzudenken und dir zu überlegen, was passiert denn mit den Kindern, die regelmäßig mit dir in Kontakt kommen? Was wird geschehen, wenn du sie berührst? Was wird in ihr Leben gelegt, was irgendwann aufgeht und Frucht bringt? Ewe hat mir vor kurzem ein Beispiel gesagt, die ist nicht da, glaube ich, heute. Und zwar hat sie ein Video gesehen von einem Fitnesscoach. Also das ist jemand, der hilft anderen abzunehmen oder eben Muskeln aufzubauen, was auch immer. Und dieser Fitnesscoach, kein Christ, der sagt, du musst dich jeden Tag 15 Minuten an deinen Tisch setzen und darüber nachdenken, welches Ziel du erreichen willst und wie das aussehen wird. Und nur dann wirst du das schaffen. Und da habe ich gedacht, ja, guck doch mal hin. Das ist echt, das ist real. Und sogar die Menschen ohne Gott, die verstehen das, dass wir mit unseren Gedanken, dass es da anfängt und dass wir Dinge bewegen. einfach eine Vision zu entwickeln. Egal, was ich tue, ob jetzt im Kinderdienst oder nicht. Was passiert, wenn ich einfach lebe, wenn ich den Himmel auf die Erde bringe? Wir denken manchmal, ich tue ja nur, ich mache ja nur dieses oder jenes. Denkt es nie wieder. Wisst ihr, in unserem Putzteam sind wir für die Klos zuständig. Und ganz oft macht Alex das, nicht ich. Aber irgendwie musste ich an dieses Beispiel denken, dass ich gedacht habe, was wird wohl in der Oase passieren, wenn wir aus diesem Verständnis raus, dass wir wirklich schöpferisch tätig werden können, wenn wir echt mit einer Vision ans Putzen, ans Toilettenputzen hingehen. Was wird passieren, wenn vielleicht Menschen auf die Toilette gehen? Ja, ich finde es echt, ich finde es, das hat was. Und ganz egal, um welchen Bereich es geht, ob du vielleicht ein Hauskreisleiter bist. Anfangen, wirklich mal auf ganz neue Art und Weise dich hinzusetzen, zu träumen, zu brüten, zu überlegen, was geschieht mit den Menschen, denen ich einfach diene. Oder in den Hauskreis zu gehen als Teilnehmer, als Teil und zu sagen, was für einen Einfluss werde ich wohl auf die anderen um mich herum haben. Heiliger Geist, was vom Himmel werde ich wohl an diesem Abend freisetzen? Oder. Ihr wurdet für viel mehr erschaffen als für das, worin ihr lebt, mich eingeschlossen. Ganz ehrlich, wir begrenzen Gott und wir begrenzen uns selber. Wir sind für mehr bestimmt, inmitten in dem Alltag, in dem wir leben. Und es ist manchmal eine Lüge, wenn Menschen glauben, dass sich erst dieses oder jenes ändern muss und dann. Das ist eine Lüge. Und da solltest du nicht länger hinhören. Egal, wo du stehst, egal, was du machst, egal, was du kannst oder was du auch nicht kannst, du hast dieses Potenzial in dir, dein Leben zu verändern und den Himmel auf die Erde zu bringen. Und wisst ihr, der Weg dahin ist nicht einfach. Und das müssen wir verstehen, weil wenn wir das nicht verstehen, dann kippen wir ganz schnell um, weil wir bekommen Gegenwind. Wir sind umgeben von einem Endzeitgeist, der immer wieder sagt, es ist doch alles gut. Jetzt streng dich mal nicht so an, entspann dich mal ein bisschen, lass es dir gut gehen. Und wir müssen dem ins Auge sehen, dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir uns dieses Land regelrecht, dass wir es uns an uns reißen, denn es gehört uns. Gott hat nie gesagt, dass das Leben einfach ist, aber er hat versprochen, uns nie zu verlassen und er hat versprochen, uns Erfolg zu schenken und uns zum Ziel zu bringen. Wisst ihr, Gott will, dass wir erfolgreich sind. So, was machst du jetzt mit so einer Predigt? Es reicht nicht, nur Sehnsucht danach zu haben. Auch das muss ich dir ganz klar sagen. Sondern du musst etwas tun. Setz dich hin. Mach dir einen Plan. Fang an zu brüten. Frag mal den Heiligen Geist, was du tun sollst. Mit dem Ziel, echt Veränderung zu sehen in deinem Leben. Zum Beispiel, wenn du wirklich einen Durchbruch dir wünschst, in der prophetischen Gabe. Vielleicht warst du letztes Jahr auf unseren Grundlagenseminaren und da flutschte das irgendwie. Und danach warst du ganz frustriert, weil das irgendwie aufhörte. Also wenn du dir da echt einen Durchbruch wünschst, dann reicht es nicht nur darum zu bitten und zu warten, sondern dann frag Gott, was er an dir verändern muss. Weißt du, gerade im Prophetischen, so viele Dinge dämpfen unsere Sinne. Einfach mal zu sagen, Gott, was lagert sich über meine Sinne, dass ich nicht mehr von dir spüren kann? Dass ich nicht mehr von dir hören kann? Zu sagen, Gott, ist vielleicht Sünde in meinem Leben, versteckte Sünde, warum ich nicht mehr von dir empfangen kann? Oder habe ich Menschenfurcht? Was willst du wegnehmen? Womit willst du dich befassen? Und dann mit dem Heiligen Geist es anzugehen, einfach zu verstehen, wir müssen bereit sein, Dinge loszulassen. Und dann aber nicht nur zu warten, ob Gott dir vielleicht mal ein Wort für jemanden schenkt, sondern hinzustehen und zu sagen, Gott, schenk mir doch diese Woche 2 prophetische Worte für 2 Leute. Und dann kann es passieren, dass du 10 kriegst, sage ich dir ganz ehrlich. Weil Gott wartet nur darauf, dass wir fragen und die Bibel sagt ganz klar, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wir dürfen konkret werden, aus diesem Verständnis, dass wir genau dafür da sind. Es ist Zeit, mit so einer komischen, falschen Demut aufzuhören. Manchmal kommt was Neues in unser Leben und wir sind voll motiviert und begeistert. Aber wir verlieren es wieder, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Das Problem ist nicht, Fehler zu machen oder Misserfolge zu erleiden, sondern das Problem ist, Angst zu haben, davor Fehler zu machen oder einen Misserfolg zu erleiden. Und dass wir es dann bleiben lassen. Aber gib dem Feind nicht mehr diese Genugtuung, dass du aufgibst. Wir müssen verstehen, dass Gott an uns arbeiten will. Ja, er will unseren Erfolg. Er will dir geben, was dein Herz begehrt. Aber noch mehr will er, dass du dich veränderst, dass du ihm ähnlicher wirst, dass du wirst wie er. Das ist der Deal. Anders geht's nicht. Und wir versuchen manchmal durch Gebet und Proklamation Dinge zu bewegen und fragen uns, warum läuft es nicht? Weil wir einen Unterschied machen zwischen Alltagsleben und geistlich sein. Ja, wir leben in unserem Alltag kaum schöpferisch aus diesem Verständnis heraus. Es sei denn, es gibt Probleme, dann schalten wir eben um auf geistlich und machen und tun, aber es funktioniert nicht. Aber wir sind nicht da, um Probleme zu lösen, sondern wir sind auf dieser Erde, um Leben zu erschaffen. Und nur wenn ich in guten Zeiten, an den guten Tagen, das lerne und da hineinpresse, wirklich Leben zu erschaffen, den Himmel freizusetzen, nur dann werde ich auch lernen, siegreich zu sein, wenn schlechte Zeiten kommen. Versteht ihr? Wir müssen erst lernen, über die kleinen Dinge zu herrschen, treu zu sein, sagt die Bibel. Dann werden wir auch die größeren Dinge sehen. Wir müssen verstehen, wozu wir erschaffen wurden, und zwar ganz am Anfang. Die Geschichte von uns, die fängt nicht mit Sünde an und mit dem Satan, der die Erde beherrscht, sondern dieses Bild ist viel, viel, viel größer. Ja, wir dürfen lernen, ganz natürlich, schöpferisch tätig zu sein, Leben zu erschaffen, zu erhalten durch unser Denken, durch jedes unserer Worte, durch alles, was wir tun, nämlich das zu sein, wofür wir erschaffen wurden, Sohn und Tochter des Allerhöchsten. Und das ist so wunderbar, als ein Ebenbild Gottes. Und wisst ihr, dieses Leben ist wunderschön. Take your land back. Nimm dein Land zurück. Hol dir dein Land zurück. Und wisst ihr, es liegt nicht da draußen, dieses Land, das du dir zurückholen musst, sondern es liegt hier drin. Und dieses Land musst du dir zurückholen und darfst du dir zurückholen. Ich möchte das Lobpreisteam nochmal nach vorne bitten. Mir kam ein Lied in den Sinn und ich, wisst ihr, es ist einfach, es ist die Frage, wollt ihr euer Land zurückhaben? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr es wirklich? Leute, es gibt keinen anderen Weg. Und ich möchte, dass wir dieses Lied einfach als so eine Art Schritt singen. Ja, mir kam dieses Lied im Sinn, gute Frage, welches Lied war es? Du bist gut. Genau. In diesem Lied heißt es, die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist, wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Du machst das Leben reich. Mit Liebe füllst du mich oder mit Freude. Ich kann nur staunen, Herr. Und deshalb singe ich Gott, du bist gut. Und wisst ihr, dieses Lied kann ich nur singen, wenn ich verstehe, wozu Gott mich erschaffen hat. Weil das Leben hat immer einen Beigeschmack. Und ich habe schon gesagt, wir leben mit Problemen und Schwierigkeiten. Aber das ist nicht das Leben, das wir leben sollen. Und die ganze Welt soll sehen und muss sehen. Und wisst ihr, in der Bibel steht irgendwo, dass die Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Diese Schriftstelle habe ich lange nicht verstanden. Aber Fakt ist, dass die Schöpfung, Gottes Schöpfung, die Natur, alles da draußen wartet darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Nicht indem sie irgendwelche Kämpfe gegen den Feind kämpfen, sondern indem sie aufstehen in ihrer Identität und diesem Wissen, ich bin dazu erschaffen, auf übernatürliche, göttliche Art und Weise durch Kreativität Leben freizusetzen. Im Alltag, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, an unserem Arbeitsplatz, überall, überall, überall. Und dann kann ich wirklich singen, die ganze Welt soll hören, wie gut du bist. Denn das ist unser Gott. Gott ist gut. Und Gott liebt uns ohne Ende. Und dieses Leben, das er für uns bereitet, das ist heftig cool. So, wenn wir dieses Lied singen, dann möchte ich dich einladen. Wenn du dir dein Land zurückholen willst, dann steh auf und sing dieses Lied. Sing es als eine Proklamation. Sing es als eine Landeinnahme. Für dich selber zu sagen, ich lasse mich nicht länger belügen, mir ein falsches Bild vorgaukeln, für was ich eigentlich da bin.